Ja, ihr habt's alle auf euren Plätzen gesehen. Wir starten heute mit der neuen Predigtserie. Und wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen in dieser Fastenzeit, wo wir uns ja auf Jesus ausrichten, wo wir unsere Beziehung, unseren Glauben nochmal besonders in den Fokus nehmen, wollen wir auch wirklich unseren Jesus in den Fokus stellen, auch mit den Predigten. Und darum heißt die Predigtreihe Jesus ist. Und wir starten heute mit dem Thema, Jesus ist der Missverstandene. Jesus ist der Missverstandene. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns am Anfang dieser Serie mit diesem Thema auseinandersetzen, weil hinter einem Missverständnis steht natürlich eine Botschaft und ein Sender. Und damit wir wissen, von wem wir überhaupt reden und was seine Botschaft war, während wir in der Predigtserie weiter über diesen Jesus sprechen, wollen wir am Anfang einmal schauen, was war seine Botschaft und warum wurde er missverstanden und von wem eigentlich? Alle bestimmte Leute, gibt es da irgendwelche Kriterien? Darum soll es heute gehen. Und zum Glück ist es bei uns, die wir lange in dieser Gemeinde sind, ja ganz anders, oder? Also wir könnten ja jetzt sofort aus dem Stegreif sagen, worum es Jesus ging, als er hier über die Erde gelaufen ist, was seine Botschaft war, was er gepredigt hat. Oder doch nicht? Ihr bekommt eine Minute Zeit, um für euch mal zu überlegen, was war eigentlich Jesus Botschaft, als er hier war? Was hat er gepredigt? Also nicht die Frage, warum ist er auf die Erde gekommen? Das meine ich nicht. Sondern was war Jesu Botschaft, als er hier mit den Leuten geredet hat, als er seine Predigten gehalten hat? Kann man das irgendwie zusammenfassen oder war das so eine unüberschaubare Menge an Geboten und Ordnungen und Weisheiten? Nehmt euch eine Minute Zeit, denkt über die Fragen nach im Stillen oder sprecht mit eurem Nachbarn darüber, wie ihr wollt und dann geht's gleich weiter. Zeit läuft. Noch 10 Sekunden. Ich habe mich gefragt, wie viele anfangen werden zu tuscheln und zu reden. Und ich bin überrascht, dass es echt wenige sind. Ich dachte, hier wird es ganz laut und ich muss irgendwie mir das überlegen, wie ich euch wieder ruhig kriege. So war es nicht. Aber vielleicht kommt ja jetzt etwas mehr Lärm in den Saal, wenn wir einmal ganz kurz austauschen. Was war deine Antwort auf diese Frage? Fass die mal ganz kurz zusammen und ruf es einfach mal in den Raum und ich werde es dann wiederholen, damit alle es hören. Was hat Jesus gepredigt, als er hier über die Erde gelaufen ist? Wow, 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 das Himmelreich, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. So, und jetzt das von weiter hinten, das wurde übertönt von allem hier vorne. Was gab es noch? Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das Gleiche, okay. Gottes Liebe zu den Menschen. Ich und der Vater sind eins, deshalb habe ich eine Botschaft für euch. Okay, wir haben jetzt ganz viele Sachen gehört und vieles von dem passt irgendwie zusammen. Und ich denke, das werden wir gleich im Laufe der Predigt noch merken. Ich möchte aber ein paar Bibelverse mit euch lesen, die das so ein bisschen zusammenfassen oder die ein Licht drauf werfen, wie es auch teilweise gerade schon gesagt wurde. In Markus 1, Vers 14 und 15, ganz am Anfang von Jesu Dienst, sagt er, oder steht von ihm, nachdem Johannes, der Täufer, gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Und jetzt wird zusammengefasst, wie er das gemacht hat. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Nächster Vers aus Matthäus 9, ein paar Wochen später in seinem Dienst. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Der Wunderwirker, auch ein Thema unserer Predigtserie, dazu dann aber ein paar Wochen. Wieder das Reich Gottes. Die dritte Bibelstelle ist aus einem ganz bekannten Wort von Jesus. Diese bildhafte Rede von dem Sämann. Der Bauer, der auf sein Feld geht, die Samen ausstreut und manches davon fällt auf den guten Boden und bringt viel Frucht. Anderes fällt auf nicht so guten Boden und bringt wenig bis gar keine Frucht. Und viele der Leute haben das nicht so ganz verstanden. Und Jesus erklärt diese Rede, dieses Beispiel seinen Jüngern. Und er fängt mit folgenden Worten an. Ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären. Er redet also jetzt mit seinen Jüngern, mit seinen engsten Freunden, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Reich Gottes hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt und so weiter. Das heißt, diese Saat, die ausgestreut ist, ist die Botschaft. Und diese Botschaft wird wieder mit dem Begriff Reich Gottes zusammengefasst. Und eine letzte Bibelstelle, nach Jesu Tod und Auferstehung ist er nochmal 40 Tage unterwegs mit seinen Jüngern. Er verbringt Zeit mit ihnen, wie viel, ob es jeden Tag und den ganzen Tag und auch die Nächte waren, wissen wir nicht. Es steht, 40 Tage verbrachte er mit seinen Jüngern. Und worüber hat er in dieser so wichtigen Zeit nach seiner Auferstehung geredet? Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Jetzt kommt's. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Also Jesus ist auferstanden von den Toten, hat nochmal 40 Tage, um seine Jünger auf Spur zu bringen. Und worüber redet er? Über das Reich Gottes. Und alles, was damit zusammenhängt. Wir sehen also, das Reich Gottes ist das Zentrum der Predigt von unserem Herrn Jesus, als er hier auf der Erde war. Sein Reden hat sich um dieses Thema gedreht. Und damit sind wir leider gleichzeitig bei einem Thema angekommen, das in unseren Kirchen, in unseren Freikirchen etwas selten vorkommt, oder? Ich weiß nicht, wie viele Predigten ihr schon live zu diesem Thema gehört habt. Bei mir sind es nicht so viele. Vielleicht mal angestriffen oder einen Gedanke in einer Predigt dazu. Aber das ist auch total nachvollziehbar, weil selbst in der Bibel, im Neuen Testament, finden wir keine kompakte Abhandlung über das ist das Reich Gottes, so könnt ihr euch das vorstellen, so funktioniert es und das ist es. Sondern über das ganze Neue Testament hindurch, so wie in diesen Versen jetzt, die ich euch gezeigt habe, wird immer wieder nur so ausschnittsweise über das Reich Gottes gesprochen. Und dass es sich dabei auch noch um so ein unsichtbares Etwas handelt, verstärkt dieses Problem natürlich etwas. Also, wenn das Reich Gottes aber so wichtig war für Jesus, wenn es seine Kernbotschaft war, ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass wir trotzdem versuchen, ein Bild davon zu bekommen. Also, was ist das Reich Gottes? Und warum haben so viele Zeitgenossen Jesu ihn in dieser Kernbotschaft von ihm missverstanden? Darum geht es in den nächsten Minuten. Und wenn wir das Wort Reich Gottes hören, können wir erstmal das Offensichtlichste daran festhalten. Es geht um ein Königreich, um ein Reich Gottes. Basileia, das griechische Wort dafür, kann mit Herrschaft oder Königreich oder Königsherrschaft übersetzt werden. Und je nachdem, welche Übersetzung man aufschlägt, findet man auch das ein oder andere Wort. Bei Matthäus ist es interessant, er ergänzt das immer noch Reich der Himmel. Es ist also das Himmelreich, wie er es nennt. Die anderen Autoren nennen es meistens ganz einfach Reich Gottes. Es ist also das Königreich, in dem wer König ist? Gott. Das Königreich Gottes. Und Jesus spricht von diesem Königreich und sagt, dieses Reich ist auch mein Reich. Und sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das ist irgendwie so die Agenda über alles, was wir gleich hören werden. Es ist einfach nicht von dieser Welt. Und so hätte sich kein Mensch irgendein Königreich ausdenken können, wie es unser Gott getan hat. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Wir können es nicht sehen. Und auf der anderen Seite sagt Jesus aber auch, dass das Reich Gottes jetzt schon mitten unter euch ist. Also er redet dort mit Leuten und sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Unsichtbar, aber trotzdem da. Und in diese Stelle wollen wir einmal kurz reinschauen. Das wirft etwas neues Licht auf das Dunkel. In Matthäus 12 können wir von einer Begegnung lesen, wo Jesus einen Mann trifft. Und das Besondere an diesem Mann war, dass er stumm und besessen war. Also er hatte einen bösen Geist in sich, wie es das Neue Testament es bezeichnet. Er war stumm und besessen. So das Besondere an dieser Kombi damals war, dass die Exorzisten, die damals rumgelaufen sind, also es hat nicht nur Jesus böse Geister ausgetrieben, sondern auch die jüdischen Leiter konnten das und das hat es tatsächlich passiert. Aber damals mussten diese Exorzisten Kontakt aufnehmen mit diesem Geist. Das heißt, sie mussten mit ihm reden und mit ihm sprechen und ihm dann sagen, fahre aus diesem Mann oder was auch immer sie dabei gesagt haben. Aber sie mussten mit ihm reden. Und was ist jetzt das Problem bei diesem Mann? Er ist stumm. Das heißt, er kann nicht reden. Das Handbuch der damaligen Zeit konnten sie also nicht verwenden. Sie haben versagt und konnten diesem Mann nicht helfen, weil er stumm war. Und deshalb, nachdem Jesus diesen Mann gesund gemacht hat, was sagt da das Volk, das das mitbekommen hat? Es sagt, das muss der Sohn Davids sein, der Messias, auf den sie warten, weil sie wussten, der Messias, wenn er da ist, wird er Wunder tun, die sonst kein anderer Mensch tun kann. Und so ein Wunder ist hier gerade passiert, ein messianisches Wunder, so wird es genannt. Ein messianisches Wunder, das belegt, dass Jesus der Herr ist, weil er einen stummen, besessenen Mann geheilt hat. Das war unmöglich für die Leute damals. Und danach entsteht ein Disput zwischen Jesus und der religiösen Elite, die das auch gesehen hat. Und in dieses Streitgespräch wollen wir jetzt einmal kurz reinschauen. Als die Pharisäer das hörten, sagten sie, wisst ihr, wie er die Dämonen austreibt? Er tut es mit Hilfe von Beelzebul, dem obersten Dämon, sein anderer Name für den Teufel. Jesus wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst im Streit liegt, geht zugrunde. Und keine Stadt oder Familie, in der man miteinander im Streit liegt, wird bestehen bleiben. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, liegt er mit sich selbst im Streit? Wie kann sein Reich da bestehen? Also die Logik von Jesus' Argument ist, wenn ich das wirklich durch die Macht des Teufels tue, kämpfe ich ja gegen uns selbst. Und das wird ja nicht funktionieren, dann wird das Reich zerbrechen. Wir schauen weiter. Wenn ich die Dämonen nun aber mit der Hilfe von Gottes Geist austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er den Starken nicht vorher fesselt? Dann allerdings kann er sein Haus ausrauben. Und das ist jetzt nicht unbedingt eine Bibelstelle, die man vielleicht sofort mit dem Reich Gottes assoziiert, aber wir können ein paar interessante Sachen dabei festhalten. Das erste ist, es gibt das Reich Satans. Wir hören vom Reich Gottes, aber es gibt genauso das Reich Satans oder den Herrschaftsbereich des Teufels. Und zu der Zeit von Jesus, das sagt er selber, hatte dieses Reich die Oberhand, war also an der Macht. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir aus diesem Text mitnehmen können, jetzt tritt ein neues Reich auf die Bildfläche. Und es fängt an, gegen dieses Alte zu kämpfen und dieses neue Reich ist mächtiger, ist stärker, was man an der Heilung dieses unheilbaren Mannes sehen kann. Und das Dritte ist, was wir daraus sehen können, ist, mit Jesus wird also so ein Herrschaftswechsel auf dieser Erde eingeleitet. Mit ihm beginnt ein neuer Feldzug, ein geistlicher Feldzug auf dieser Erde, der in der unsichtbaren Welt passiert, weil sein Reich ja auch unsichtbar ist. Ist klar, dass das ein unsichtbarer Kampf ist. Und dieser Herrschaftswechsel wird dadurch betont, dass Jesu Kreuzigung wie eine Thronbesteigung beschrieben wird. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die Osterzeit liegt vor uns, da werden wir diese Texte nochmal lesen. Es wird beschrieben wie ein König, der sein Amt antritt. Jesus bekommt eine Krone. Jesus bekommt einen Umhang aus Purpur. Jesus ist der Herr der Soldaten, sie verbeugen sich vor ihm. Jesus bekommt dann einen erhöhten Platz, auf dem er Platz nimmt auf Golgatha. Und all das sind Attribute einer Thronbesteigung. Das alles wurde bei dem König gemacht, wenn er sein Amt angetreten ist, wenn er zum König geweiht wurde. Und diese ungewöhnliche Thronbesteigung Jesu zeigt einfach, dass sein Reich, von dem er ja der König ist, genauso ungewöhnlich ist, ganz anders. Eben nicht von dieser Welt, wie er es gesagt hat. Und Jesus wird durch seinen Tod und seine Auferstehung als König dieses neuen Reiches eingesetzt. Aber das Interessante ist, die Machtübernahme von Jesus passiert nicht von jetzt auf gleich und bäm, alle Knie beugen sich vor ihm, wie wir das in diesem Lied gesungen haben. Das kommt, wenn Jesus das zweite Mal wieder auf diese Erde kommt. Dann wird sich jedes Knie vor ihm beugen, egal ob gewollt oder ungewollt. Jeder wird sich vor ihm beugen, weil wir dann erkennen, er ist der König. Aber bis es soweit ist, passiert diese Machtergreifung Schritt für Schritt, phasenweise. Die erste Phase ist mit Jesu Kommen auf diese Erde eingeläutet, wo er anfängt, von seinem Reich zu sprechen, das jetzt angebrochen ist. Die Stellen hatten wir gerade kurz gelesen. Die zweite Phase ist, das hatten wir nicht gesehen, Jesus schickt nach einiger Zeit seine Jünger genauso durch die Städte und Dörfer, wie er es getan hat, mit der gleichen Botschaft. Sie sollen die Hölle plündern, quasi das alte Reich plündern, indem sie das Reich Gottes predigen. Und die dritte Phase ist, dass alle Leute, die durch diese Predigt der Jünger zum Glauben kommen, Bürger dieses neuen Reiches werden, selber losziehen und das Reich Gottes predigen und auch die Hölle plündern. Das ist der Auftrag der Christenheit, die Hölle plündern, wie es Reinhard Bonke so schön zusammengefasst hat. Und das, finde ich, ist ein gutes Bild, auch eine gute Motivation für das Ehehaus und den Glaubenskurs. Das Reich Gottes breitet sich also Schritt für Schritt aus. Durch wen? Durch Jesu Nachfolger. Durch dich, durch mich, durch jeden von uns passiert diese Machtergreifung Jesu auf dieser Erde. Und diese Machtergreifung passiert nicht von oben nach unten, wie wir es so oft in der Geschichte erlebt haben, sondern durch jeden Einzelnen. Dadurch, dass der Herrschaftswechsel bei jedem Einzelnen passiert, wird Schritt für Schritt das neue Reich gegründet. Also wir sehen, was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist das, wo Jesus schon der Herr ist, wo er schon der sichtbare König ist. Dort, wo seine Nachfolger rumlaufen und wo sie sich aufhalten, dort verbreitet sich das Reich Gottes. Unsichtbar, aber spürbar. So sollte es zumindest sein. Und das passiert nach und nach. Und der König stützt sich unerstaunlicherweise auf seine wankelmütigen Nachfolger. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. So hätte es wahrscheinlich niemand von uns gemacht, der allmächtig ist. Sich auf Menschen, die nicht immer geradlinig sind, die manchmal ziemlich daneben hauen, zu stützen und zu sagen, durch euch will ich mein Reich bauen. Aber das ist Jesus' Programm. Also was haben die Leute der damaligen Zeit dann falsch verstanden? Und warum? Warum wurde Jesus falsch verstanden? Und damit wir da ein bisschen näher dran kommen, können wir ja auch bei uns schauen. Denn ich denke, jeder von uns wurde auch schon mal missverstanden, oder? Nickt mal, wenn du schon mal missverstanden wurdest. Ganz viele nicken. Wie passiert das? Wodurch passiert es, dass Leute uns missverstehen oder wir andere missverstehen? Sag das mal einfach laut. Sender-Empfänger, okay, aber das ist ja das Konzept darüber. Was passiert damit diese welche Störungen gibt es? Falsche Assoziationen? Nicht richtig hinhören? Ich will den anderen gar nicht verstehen. Das war mal eine Ansage, die wir alle gut kennen, glaube ich. Noch etwas? Stolz? Es gibt dann natürlich diese ganzen technischen Sachen, ne? Zu laut, zu leise, undeutliche Sprache. Gibt es darüber hinaus noch mehr Punkte? gibt es bestimmt. Mangelnde Erfahrung? Eigene Erfahrung? Ich habe das mal versucht, mit einigen Stichworten zusammenzufassen. Einmal Vorurteile. Wir haben ein bestimmtes Bild. Und wenn diese Person auftritt, wenn ihr zum Beispiel ein Vorurteil mir gegenüber habt, kann ich hier vorne erzählen, wie viel ich will. Ihr werdet das durch eure Vorurteile verstehen. Das zweite, Erwartungen, ganz konkrete Erwartungen, die ich an ein Thema oder an eine Person habe, können daran hindern, dass ich ihn richtig verstehe. Eine unglaubliche Botschaft, wenn das, was die Person mir da erzählt, einfach unglaublich ist, dann kann das auch ganz schnell missverstanden werden. Oder mangelndes Vertrauen der Person gegenüber, die jetzt gerade etwas sendet. Man könnte es natürlich noch weiter ergänzen, aber wenn wir jetzt all das auf Jesus übertragen, auf seine Situation, auf ihn als Sender und die Zeitgenossen seiner Zeit als Empfänger, sehen wir, dass einiges davon auch genauso passiert ist. Nehmen wir zum Beispiel mal das mangelnde Vertrauen. Jesu Jünger waren sehr viel und sehr lange mit ihm unterwegs. Und er hat ihnen dreimal gesagt, Leute, ich werde in Jerusalem sterben. Wie haben seine Jünger reagiert? Meistens gar nicht. Interessant, gar nicht. Keine Reaktion auf so eine Aussage von ihrem Herrn. Einmal reagiert Petrus. Und dabei sagt er, dann nahm Petrus Jesus beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen und sagte, niemals, Herr, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Petrus, der das Alte Testament vorzüglich kannte und wusste, dass Jesus der Messias ist und somit das Alte Testament und den Messias zusammenbringen konnte und eigentlich wissen müsste, Jesus wird sterben. Ohne seinen Tod kann dieses Reich Gottes gar nicht auf der ganzen Erde verbreitet werden. Also es war notwendig, dass er stirbt. Aber er konnte und wollte das nicht glauben. Nehmen wir einen anderen Bericht. Jesus trifft Zachäus. Die Geschichte kennt jeder, der mal im Kindergottesdienst war. Jesus trifft Zachäus und lädt sich zu ihm nach Hause ein. Zachäus war ein Oberzöllner. Für die Pharisäer und die religiöse Elite war er damit der Obersünder. Und Jesus lädt sich zu ihm ein. Es kommen diese ganzen anderen Sünder. Und Jesus, der Rabbi in den Augen der Pharisäer, gibt sich mit diesem Pack ab. Und Jesus sagt dann zu den Pharisäern, hey, ein Arzt, für wen kommt der? Für die Gesunden? Auf gar keinen Fall. Ein Arzt kommt für die Kranken. Und deshalb bin ich bei diesen Sündern, die mich brauchen, anstatt bei euch, von der, die ihr denkt, dass ihr mich nicht braucht. Also diese persönlichen Erwartungen an einen Rabbi, vielleicht auch an einen Messias, waren bei den Pharisäern der Grund dafür, dass sie Jesus komplett missverstanden haben und seine Botschaft vom Reich Gottes gar nicht hören konnten. Wir könnten jetzt natürlich diese Beispiele und all das, was ihr auch aufgezählt habt, weiter ausführen und einfach sehen, dass Missverständnisse bei Jesus in seinem Leben auf der Tagesordnung standen. Bei den einzelnen Bevölkerungsteilen wurde er missverstanden, er wurde von seinen Jüngern missverstanden, er wurde sogar von seiner eigenen leiblichen Familie missverstanden, von seiner Mutter, von seinen Geschwistern und so weiter. Jesus wurde missverstanden und deshalb ist die letzte Frage meiner Predigt heute, wird Jesus auch heute noch missverstanden? Ist Jesus auch heute noch der Missverstandene? Verstehst du Jesus manchmal falsch? Verstehe ich Jesus falsch? Missverstehe ich seine Botschaft? Vielleicht sogar seine Hauptbotschaft? Kann das sein? Ich hoffe, dass es nicht so ist. Aber realistischerweise gehe ich davon aus, dass das bei jedem von uns hier oder da passiert, dass wir einen Teil seiner komplexen Botschaft nicht so richtig verstanden haben. Und wenn ich einfach mal über das Reich Gottes nachdenke, sind mir zwei Missverständnisse aufgefallen, die bei mir zum Teil vorherrschen und vielleicht auch von anderen hier teilweise geteilt werden können. Das erste Missverständnis ist, der Glaube an Jesus ist ein Teil meines Lebens. Der Glaube an Jesus ist ein Teil meines Lebens. Das heißt, neben diesem Lebensbereich gibt es noch viele andere Lebensbereiche. Wenn ich das mal mit einem Haus vergleichen könnte, da gibt es das eine Zimmer, das ist mein Glaubenszimmer. Und dann gibt es noch das Zimmer Familie, das Zimmer Beruf, das Zimmer Hobbys, das Zimmer Musik, was weiß ich was. Wenn ich jetzt aber diesen Reich Gottes Gedanken da drauf lege, muss ich sagen, das ist falsch. Das ist gar nicht richtig. Als Nachfolger Jesu bin ich nämlich Bürger dieses neuen Königreiches, oder? Ich bin Bürger dieses neuen Königreichs. Und so wie ich Bürger dieses Landes bin und damit ein gewisser Rahmen für alle meine Lebensbereiche gesetzt sind, genauso ist es auch im Reich Gottes. Als Deutscher schon in unserem Land habe ich bestimmte Freiheiten, bestimmte Rechten, bestimmte Pflichten. Wenn ich aber kein Deutscher bin, keine deutsche Staatsbürgerschaft habe, sehen manche Lebensbereiche in unserem Land schon ganz anders aus. Wie viel anders ist es dann, wenn jemand in irgendeinem ganz anderen Kontinent Bürger seines Reiches ist? Seine Lebensbereiche wird er dementsprechend gestalten müssen, wie es in seinem Land möglich ist. Und genauso ist es auch mit dem Reich Gottes. Ich bin Bürger dieses Reiches. Und diese Bürgerschaft setzt einen Rahmen um mein Leben, um jeden Lebensbereich, um alle Lebensbereiche. Man könnte also sagen, ich bin als Bürger des Reich Gottes Vater. Ich bin als Bürger des Reiches Gottes Arbeitnehmer. Ich bin als Bürger des Reiches Gottes Hobbyfußballer. Und das muss ich zu meiner Schande sagen, das klappt nicht immer so gut. Da lasse ich nicht den Reich Gottes Bürger raushängen, wenn ich Fußball spiele und mal nicht das Tor treffe. Also ich bin Teil dieses Reiches Gottes und das setzt einen Rahmen um mein Leben, um jeden Lebensbereich. Weil ich halt Bürger dieses Reiches bin und damit meine Zugehörigkeit zu Jesus Auswirkungen hat auf alle Lebensbereiche. Zumindest Auswirkungen haben möchte. Auf alle Lebensbereiche. Der zweite Gedanke, das zweite Missverständnis, das da sein könnte, Jesus ist für mich da. Hört sich irgendwie gar nicht falsch an, oder? Sagt Jesus das nicht selber irgendwie mit anderen Worten? Jesus ist für mich da. An sich ist diese Aussage natürlich richtig. Aber ich bin mir sicher, dass die Erwartungen oder die Haltungen, die hinter dieser Aussage stehen können, oft falsch sind, oft negativ sind für mich selbst, für die Beziehung zu meinem Gott. Wenn ich zum Beispiel denke, Jesus ist für mich da, um meine Gebete zu erhören und meine Bedürfnisse zu erfüllen, dann ist das nicht richtig. Wenn ich jetzt das Reich Gottes Gedanken wieder über dieses Bedürfnis lege, sehe ich, Herr Jesus, wer ist der nochmal? Ist er ein Erfüllungsgehilfe? Nein, alles andere. Er ist der König. Er ist der König der Könige, vor dem sich jedes Knie beugen wird. Er ist der König. Wir könnten auch das Bild von Vater und Kind daneben setzen und das Gleiche sehen. Vater und Kind, da gibt es einen Unterschied. Und wenn ich jetzt sage, da ist mein König, da ist mein Vater, was ist Ihre Verantwortung in Bezug auf mich, auf mein Leben? Sie sollen einen Rahmen gewährleisten, in dem ich leben und mich entfalten kann. Und insofern ist diese Aussage richtig. Gott ist der König. Er hat das Reich Gottes aufgestellt. Er hat gesagt, wie man darin leben kann, damit es uns gut geht. Er setzt also diesen Rahmen, der uns Menschen gut tut und sagt, so, ich habe das alles für dich gemacht. Für dich allein. Du bist willkommen. Du darfst hier sein und in meinem Reich spielen und leben. Insofern ist er für uns da, aber er ist nicht unser Dienstleister, der einfach alles macht, was wir sagen und spurt, sobald wir irgendwie mal mit dem Finger schnippen. Jesus ist König. Jesus ist König. Es ist sein Reich, in dem wir leben. Und das sind jetzt zwei Missverständnisse. Vielleicht hat euch das geholfen, so ein bisschen auf die Spur zu kommen, was es für Missverständnisse in unserem Leben, in unserer Gemeinde geben kann in Bezug auf Jesus. Und ich würde euch bitten, dass ihr diese Liste weiterführt, dass wir gemeinsam ein umfangreicheres Bild davon bekommen, wie wir Jesus heute persönlich oder auch als Gemeinde vielleicht missverstehen. Hinten habt ihr vielleicht schon die Wand gesehen, die passt optisch nicht ganz so rein, aber heute muss sie herhalten. auf den Tischen drumherum liegen weiße Zettel und Stifte und es gibt Stecknadeln an der Wand selbst. Wenn der Gottesdienst gleich vorbei ist, seid doch bitte so freundlich, geht dahin, schreibt ein Missverständnis auf, das ihr bei euch identifiziert habt, bei Leuten in unserer Gemeinde, bei uns als Gemeinde insgesamt vielleicht. Aber nutzt diese Möglichkeit und schreibt Missverständnisse auf. Diese Frage, dafür hat jeder jetzt noch mal 1-2 Minuten Zeit. Ich bitte die Band schon mal nach vorne zu kommen. Sie werden das musikalisch etwas untermalen. Und setzt euch bitte mit dieser Frage auseinander. Welche Missverständnisse über Jesus herrschen bei mir, herrschen bei uns? Und seid dann nach dem Gottesdienst bitte so freundlich und tragt eure Gedanken auf die Karten ein, damit wir einfach ein umfassenderes Bild davon bekommen, wo wir auf dem Holzweg sind. Amen.